Guten Morgen. Heute geht es weiter im Johannesevangelium in der Predigtreihe Johannes 21. Die ersten 14 Verse sind der Predigttext und den würde ich einfach am Anfang kurz vorlesen. Ihr könnt da vorne hoffentlich einigermaßen mitlesen. Das ist in dem Fall die neue Genfer Übersetzung. Wenn ihr eine andere, die Schlachter oder Luther oder die Elberfelder lest, dann sonst, wenn euch das verwirrt, lest einfach vorne mit. Johannes 21 ab Vers 1. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fischbret. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt zum Frühstück, sagt Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Bevor wir da jetzt einsteigen, möchte ich aber gern einfach noch kurz beten. Herr Jesus, vielen Dank für dein Wort. Vielen Dank, dass du jetzt hier bist, dass du zu uns reden willst, dass du etwas hast für jeden von uns. Und ja, so möchte ich dich bitten, dass wir die richtige Konzentration haben, aber auch die richtige Herzenseinstellung, dass du wirklich das Herz öffnest und reden kannst, dass wir was mitnehmen, dass es was bewegt in unserem Leben und dass es nicht nur ein paar schöne Worte sind oder irgendwas Langweiliges, was hoffentlich bald vorbei ist, sondern dass es wirklich etwas bewirkt in dieser Woche. Vielen Dank. Amen. Ja, drei Punkte möchte ich oder vielleicht drei Aspekte, die so in dem Text dann mir aufgefallen sind, in den Vordergrund rücken als quasi schon vorab Take-Home-Message. Erstens, ohne Jesus bleibt unser Leben leer, auch wenn wir beschäftigt sind. Zweitens, mit Jesus wird Gewöhnliches außergewöhnlich. Ein einfacher Fischfang wird zum Wunder. Und drittens, Jesus sucht Gemeinschaft mit uns. Nicht Leistung, sondern Beziehung steht im Mittelpunkt. Aber jetzt wollen wir da so ein bisschen in diese Zeit abtauchen oder in diese Gegend. Das ist hier beschrieben, der See von Tiberias. Da auf der Karte seht ihr das relativ weit oben, steht See von Genezareth. Das ist dieser See von Tiberias. Ja, da spielt diese Geschichte, da ist das passiert. und da nochmal anders vergrößert. Da sieht man auch diese Stadt Tiberias am Westufer von diesem See. Und ich habe mal ein bisschen geschaut, wenn man so Bilder, also so sieht das da ungefähr aus. Ich war noch nie da. Wer war von euch schon mal am See Tiberias? Ja, also ihr könnt da natürlich von berichten. Oder also ich fand das wunderschön, wenn man solche Bilder sieht. Da wird man auch gern mal fischen gehen. Aber letztendlich, das ist jetzt diese Stadt Tiberias aus, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das 2025, aber ich weiß nicht ganz genau. Egal, zumindest hier so das Wasser, schön klar, da sind die Jünger da gewesen in diesem See. Und jetzt ist für mich völlig nachvollziehbar, oder zumindest kenne ich in meinem Leben auch solche Situationen, wie die Jünger da empfunden haben, nämlich der Petrus, der Thomas, der Nathanael, der Jakobus, der Johannes und die zwei anderen Jünger, ja, die waren irgendwie vielleicht einfach müde, vielleicht auch orientierungslos, vielleicht auch irgendwie gescheitert oder ein bisschen enttäuscht. Die Auferstehung vom Herrn Jesus, ja, die war geschehen. Und die Jünger, die haben diesen Auferstandenen schon zweimal gesehen. Und ja, da steht in Kapitel 20, Johannes 20, Vers 20, heißt es sogar, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und doch wirkt alles irgendwie noch ungeklärt, noch so unwirklich. Die große Begeisterung ist irgendwie dahin, ist nicht mehr so greifbar und jetzt kehrt der Alltag zurück. Und was das bedeutet für die Jünger, das lesen wir in Johannes 21, Vers 3. Da sagt der Petrus, ich gehe fischen. Das klingt jetzt erstmal harmlos normal, denn er war ja schließlich gelernter Fischer. Aber da steckt mehr dahinter. Petrus kehrt zu seinem alten Beruf zurück. In Lukas 5 gibt es die Begebenheit, wo auch schon mal diese Jünger gefischt haben. Und da haben sie auch eine Nacht lang gefischt und nichts gefangen. Und auf das Wort vom Herrn Jesus hin haben sie dann auch einen riesen Fang gemacht. Und da sagt Jesus zu dem Simon Petrus, fürchte dich nicht, das ist in Lukas 5, Vers 10, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm. Da gab es eine Entscheidung und da gab es eine Nachfolge dem Herrn Jesus nach, ein anderes Leben. Sie wollten das Alte nicht mehr so, sondern sind dem Herrn Jesus nachgefolgt. Und jetzt gibt es diese Situation, dieses Ungewisse, diese vielleicht auch Enttäuschung, vielleicht auch dieses Gefühl, gescheitert zu sein, oder diese Ungewissheit, wie geht es jetzt weiter und was passiert? Sie fallen in alte Muster. Vielleicht war da auch die Enttäuschung von Petrus über sich selber, weil er den Herrn Jesus so verleugnet hat. Naheliegend aber vielleicht auch einfach der Gedanke der Verantwortung für Familie, für den Lebensunterhalt zu sorgen. Er war ja Berufsfischer, irgendwie muss das Geld ja auch reinkommen. Aber es ist auf jeden Fall eine Entscheidung zum Handeln, allerdings auf eigene Faust. Und dann lesen wir, in dieser Nacht fingen sie nichts. Das ist außergewöhnlich. Sie waren schließlich professionelle Fischer. Wie passiert es dann, dass ein Fischer einfach gar nichts fängt? Der weiß doch wo und wie und wann. Aber die ganz klare Anwendung: ohne Jesus bleibt selbst vertraute Arbeit fruchtlos. Die Jünger waren Profis beim Fischen, ja. Sie kannten sich in dem Geschäft aus, sie wussten, wie man das macht. Und trotzdem nichts. Niente, nada, null, gar nichts, kein einziger Fisch. Wie oft erleben wir das vielleicht auch? Wir arbeiten, wir bemühen uns, wir strengen uns an, in Bereichen, in denen wir eigentlich routiniert unterwegs sind, wo wir es gewohnt sind, dass leicht von der Hand geht, Dinge, die wir beherrschen, vielleicht wo wir besonders begabt sind. Oder es sind Bereiche, in denen wir einfach schon lange Erfahrung haben, Profis halt. Und am Ende bleibt doch ein Gefühl von Leere. Vielleicht funktioniert der Ablauf noch. Vielleicht läuft die Sache noch irgendwie routiniert. Sie läuft so ab, aber ohne Erfolg, ohne Ertrag, keine Erfüllung. Die Aktivität und die Routine und die beste Erfahrung ersetzt nicht die Gegenwart von Jesus Christus. Und ohne ihn geht gar nichts. Johannes 15, Vers 5, die bekannte Stelle: Ohne mich, sagt der Herr Jesus, könnt ihr gar nichts tun. Ohne Jesus bleibt unser Leben leer. Jetzt lesen wir in Vers 4, als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Das ist bemerkenswert. Meine, die sind doch so viele Jahre mit ihm da unterwegs gewesen, dann sind sie ihm schon zweimal nach der Auferstehung begegnet. Jetzt ist Jesus da und steht am Ufer und sie erkennen ihn nicht. Warum? Ich habe mich das schon oft gefragt. Das ist doch seltsam, oder? Sie kannten ihn doch. Und das Gleiche habe ich mich schon oft gefragt, ging auch der Maria so. Der Maria, als sie in Johannes 20 dem auferstehenden Herrn Jesus begegnet, die hatte auch keinen Schimmer, wer das ist. Obwohl sie ihn auch so gut kannte, obwohl sie ihn gesucht hat. Und sie sucht ihn. Und in der Stelle in Johannes 20, da heißt es in Vers 14: Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagt zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und sagt zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Also sie denkt, es ist der Gärtner. Ja, naheliegend, sie ist in einem Garten. Und da arbeitet vielleicht jemand oder läuft da als Gärtner. Ach so, das wird der Gärtner sein. Ja, aber was ist das? Warum ist das so schwierig gewesen für die Menschen, dass sie Jesus erkannt haben oder eben nicht erkannt haben? Was war das Problem? Vielleicht haben sie einfach mit jemand anders gerechnet. Vielleicht haben sie auch sich den Herrn einfach anders vorgestellt. Sie wollten ihn anders sehen. Aber vielleicht auch die Frage für dich und mich in deinem Alltag: Wie oft begegnet dir der Herr Jesus und du erkennst ihn gar nicht? Ist für dich ein Fremder am Ufer? Die Herausforderung, da auch wieder ja die Augen öffnen zu lassen und zu versuchen, wirklich den Herrn Jesus zu erkennen. Er fragt: Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Irgendwie so eine Frage habe ich auch schon öfter gedacht, wenn da so jemand am Ufer steht und ruft: Kinder, habt ihr nicht was zu essen? Irgendwie fast schon ein bisschen lächerlich oder so, dass man denkt: Hallo, also dieser Mann da, der da die erwachsenen Männer auf dem Boot mit Kindern anredet und dann auch schon so ein bisschen fast, ja, wie soll ich sagen, rhetorisch oder auch ein bisschen zynisch. Aber so ist der Herr Jesus nicht. Aber warum er sie mit Kindern anredet, ich würde ja schon einfach sagen, der Johannes, der das geschrieben hat, der hat vielleicht diese Perspektive gehabt. Da stand einer am Ufer, das war wirklich einer, der war wie so ein Vater, oder der hatte einfach Vollmacht. Und deswegen war das vielleicht auch für ihn so wichtig, das so zu formulieren. Aber es war zumindest vom Herrn Jesus nicht lächerlich gemeint. Aber warum fragt er da die Jünger so? Nicht, weil er da irgendwie wirklich eine Frage hat, sondern weil er die Jünger aufmerksam machen will und ihr Herz offenlegen will. Nicht, weil er es nicht weiß, sondern weil er ihnen die Situation bewusst machen will, was sie da getan haben, wo sie unterwegs sind. Gott stellt Fragen auch in unserem Leben, um unser Herz offenzulegen. Vielleicht fragt er dich, warum bist du so müde, so ausgebrannt, so enttäuscht? Warum kämpfst du alleine? Warum hast du mich aus dem Blick verloren? Jesus begegnet uns oft mitten im Alltag, aber wir erkennen ihn nicht oder nicht sofort. Dann sagt Jesus, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Das klingt irgendwie auch absurd. Also, Entschuldigung, wir haben jetzt die ganze Nacht gefischt. Was soll das jetzt noch? Sie waren die erfahrenen Fischer und jetzt dieser Fremde am Ufer. Aber nichts von diesen Überlegungen steht da. Sie tun es einfach. Und plötzlich ein überreicher Fang. Und das ist auch ein bisschen ein Schlüsselvers. Der Unterschied ist nicht die Methode, sondern der Gehorsam gegenüber Jesus. Es ist nicht die Methode, ach so, wir haben die ganze Zeit links gefischt, na klar, jetzt machen wir es rechts. Es ist auch nicht irgendwie, ach so, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, wie man vorgehen muss, ich muss erst 5 Kapitel Bibel lesen und dann wird mein Tag auch gesegnet sein. Es ist nicht die Methode, wie wir mit Gott leben oder wie wir im Alltag unterwegs sein, sondern es ist der Gehorsam ihm gegenüber, seinem Wort gegenüber und mit ihm zu leben. Und manchmal sagt Jesus Dinge wie, vergib dieser Person oder vertrau mir in deiner Situation einfach oder geh diesen Schritt. Und wir denken, das bringt doch nichts. Und es sind oft auch nicht diese unsagbar schweren Entscheidungen und Herausforderungen, an denen wir mit dem Gehorsam scheitern. Oft ist die Sache an sich eigentlich einfach oder nicht so schwierig umzusetzen, aber es geht mir halt gegen den Strich. Ich will nicht. Und ich will es auch nicht einsehen, dass das jetzt irgendwie mir was nützen soll. Aber genau da liegt der Segen. Gottes Wege wirken für uns oft unlogisch, aber sie sind immer richtig und bringen Segen. Dieser überreiche Fang, dieser Fischfang da, der war ein wahnsinniger Segen, auch für diese Jünger. Und in Vers 11 lesen wir dann, da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. In der anderen Begebenheit, von der ich schon zitiert habe, in Lukas 5, da ist das Netz zerrissen. Das war so viel, das konnte das Netz nicht halten. Hier ist es auch sehr viel, große Fische, und sie konnten das nicht mal richtig ins Boot holen, das große Netz oder das schwere Netz, und haben das so hinterher geschleift. Aber das Netz ist nicht zerrissen. Auch das ist ein Wunder. Aber es ist noch was wunderbar in dieser Situation. Einerseits macht Gott da nochmal deutlich, ich will euch zu Menschenfischern machen und ich will euch große Ernte bringen und das Netz zerreißt nicht. Gottes Werk trägt. Und wenn Jesus wirkt, dann ist genug da. Und wenn Jesus baut, dann hält das auch. Und wenn Jesus dich beauftragt, dann gibt er dir auch die Kraft dazu. Denn das ist eine kleine Nebenanwendung. Ich weiß nicht, ob man das so interpretieren kann, aber vorher steht da, dass die Jünger dieses Netz eigentlich gar nicht mehr richtig aus dem Wasser bekommen haben. Und jetzt steht in dem Vers 11, dass der Simon Petrus ins Boot geht und das Netz halt an Land zieht. So nach dem Motto, als hätte er das mal eben alleine dahin gekriegt. Vielleicht war es auch so. Aber dann ist das auch ein Wunder, dass er diese Kraft hatte, das Netz da an Land zu bringen. In Vers 7, da steht dann, da sagt jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Wie toll ist es, wenn jemand den Herrn Jesus sieht oder eine Begegnung mit ihm hat und es nicht für sich behält. Der Johannes ist nicht ins Wasser gesprungen. Der ist auch nicht derjenige gewesen, der da als Erster tätig wurde. Aber er hat es erzählt. Er hat dem Petrus weitererzählt. Und das ist einfach ein tolles Zeugnis. Petrus reagiert sofort. Er wirft sich ins Wasser. Er will schnell, so schnell wie möglich zu Jesus. Typisch Petrus. Ja, impulsiv, leidenschaftlich, aktiv. Wenn wir Jesus wirklich erkennen, dann verändert das auch unser Verhalten. Und diese Erkenntnis führt zur Bewegung. Nämlich dann ist die Nähe zu Jesus plötzlich wichtiger als alles andere. Frage an dich und mich: Wie oder wie schnell reagieren wir, wenn wir merken, hier ist Jesus am Werk? Behalten wir das für uns? Reden wir davon? Motivieren wir andere mit oder erzählen wir davon? Es gibt so viele Dinge, die wir sehen, die wir ja dann sofort sagen, hey, guck mal da, oh, guck mal da. Und wenn wir Begegnung mit Jesus haben, wie oft reden wir darüber? Oder erzählt ihr euren Geschwistern davon? Dann in Vers 9. Da kommen die Jünger jetzt da am Ufer an und dann sehen sie ein Kohlenfeuer und Fisch und Brot. Herrlich. Der Jesus, der hat einfach alles schon vorbereitet. Sehr tröstlich und sehr, ja, ermutigend einfach, dass wir, egal was ist, egal wie wir uns abmühen oder was unser Alltag bringt, wir sind versorgt, wenn wir uns auf den Herrn Jesus verlassen. Und noch bevor sie was von ihrem Fisch bringen können, ist da schon gebratener Fisch fertig. Und trotzdem fordert der Jesus sie auf, von ihrem Fisch auch was zu bringen. Das heißt, letztendlich ist es auch so, ja, der Herr Jesus ist auf dich und mich, auf unsere Arbeit, auf unsere Leistung wirklich nicht angewiesen. Aber er möchte uns trotzdem gebrauchen. Und möchte das nicht einfach wegwischen oder irgendwie als unwichtig stehen lassen. Aber dann lädt er sie ein. Kommt, kommt her zum Frühstück. Das ist Sehnsucht nach Gemeinschaft. Das ist göttliches Handeln, das ist Liebe. Kein Vorwurf, kein Druck, keine lange Predigt. Einfach ankommen, angenommen sein, versorgt werden. Liebe tanken, Gemeinschaft mit Jesus. Also ich hätte anders gehandelt. Ja, lass die mal ans Ufer kommen. Ne? Also, denen werde ich was erzählen. Sind da einfach so selber los und ich hatte ihnen doch einen Auftrag gegeben und jetzt gehen es da wieder dem Fischereibetrieb nach und siehste, passiert ja, sie kriegen nichts, fangen nichts. Jetzt müssen wir denen erstmal nochmal die Regeln erklären, jetzt nochmal ganz von Grund auf und so. Und wenn wir dann fertig sind und ihr es hier wirklich verstanden habt, dann gibt es vielleicht auch was zu futtern. Ja, aber ja, also ihr versteht, was ich meine. Der Herr Jesus ist anders, Gott sei Dank. Manchmal denken wir, ah, ich muss mein Leben erst in Ordnung bringen, ich muss erst noch genug leisten, ah, das noch und hier noch. Aber Jesus sagt, komm erst mal zu mir. Das ist so tröstlich und es ist in jeder Situation in deinem Leben einfach immer wieder die Einladung von ihm, Gemeinschaft zu haben und anzukommen. Egal wie stark dein Herz belastet ist oder was dich quält oder was du eigentlich noch alles erledigen willst oder musst. Und dann noch ganz kurz hier, weil da steht Kohlenfeuer, Fisch und Brot. Da will ich jetzt nicht zu tief reingehen oder reininterpretieren, aber ich für mich denke schon, dass das nochmal eine spezielle Bedeutung hatte, gerade für den Petrus. Kohlenfeuer, ja, das kennen wir alle. Das Kohlenfeuer, wo er sich gewärmt hat in diesem in dieser Situation, wo der Herr Jesus gefangen genommen wurde, wo er dann einfach auch da zum Kreuz ging, da stand der Petrus an diesem Kohlenfeuer, hat sich gewärmt und hat ihn verleugnet. Und jetzt ist da wieder so ein Kohlenfeuer. Und ich denke, bei dem Petrus ist da schon was passiert. Es hatte schon eine Bedeutung auch für ihn. Aber auch dieser Fisch, ja, sicherlich haben die auch mit daran gedacht, an diese Begebenheit, wo 5000 Männer mit Fisch versorgt wurden. Oder auch das Brot, wie viel da verteilt wurde. Aber auch natürlich an die Aussage vom Herrn Jesus, der selber gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Aber trotz aller Interpretation und Bedeutung ist es vielleicht auch einfach so, es war nichts Kompliziertes. Hallo, es war einfach ein Feuer und was zu essen. Kein Riesenaufwand, kein Wahnsinnsgedöns, sondern einfach was Alltägliches. Und das bedeutet auch, wir müssen nicht immer irgendwie meinen, in was für geistliche und sonstige Höhen wir noch kommen müssen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben oder um in unserem Leben weiterzukommen. Es ist Alltag, was der Jesus mit uns leben will. Dann noch ganz kurz zum Vers 14, da steht, dass wir nun schon, das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien. Warum steht das nochmal extra da? Warum ist das wichtig? Ja, weil einfach das nochmal betont und bestätigt, der Herr Jesus ist wirklich auferstanden und er ist wirklich seinen Jüngern erschienen. Es ist nicht irgendwie ein Gefühl, es ist nicht irgendwie mystisch. Glaube basiert auch nicht auf Gefühl, sondern auf Wahrheit und Begegnung. Und das bestätigt einfach, dass der Herr Jesus wirklich auferstanden ist. Und es war dem Johannes wichtig, das zu betonen, wie oft er ihnen wirklich erschienen ist, dass das auch eine Wahrheit ist und nicht irgendwelche Ideen oder nur irgendwelche Träume. Zum Schluss oder zur Wiederholung will ich noch mal ganz kurz die drei Punkte nennen, die ich am Anfang genannt habe. Diese Geschichte hier zeigt drei zentrale Wahrheiten. Ohne Jesus bleibt unser Leben leer, auch wenn wir beschäftigt sind. Mit Jesus wird Gewöhnliches außergewöhnlich. Ein einfacher Fischfang wird zum Wunder. Und Jesus sucht Gemeinschaft. Beziehung steht im Mittelpunkt. Vielleicht erkennst du dich heute in einem von diesen Punkten wieder. Du bist müde vom Fischen ohne Erfolg oder du hast den Herrn Jesus aus dem Blick verloren. Oder du zweifelst, ob in deinem Leben überhaupt Frucht möglich ist oder ob dein Leben Frucht bringt. Dann gilt dir heute auch diese Einladung. Jesus steht am Ufer deines Lebens. Er sagt, komm zu mir, vertrau mir und tu, was ich dir sage. Und du wirst erleben, mit Jesus verändert sich alles. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber es verändert sich. Ich bete einfach noch kurz. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns auch in unserem Alltag begegnest. Vergib uns, wo wir ohne dich leben und arbeiten. Öffne uns den Blick, dass wir dich sehen und wahrnehmen. Und hilf uns, auf deine Stimme zu hören und dir zu vertrauen. Zieh uns neu in deine Nähe und schenke Frucht in unserem Leben, dir zur Ehre. Amen.